Wir sind in Apostelgeschichte, Kapitel 4. Flo, wenn du das an die Leinwand mitwirfst, Apostelgeschichte 4, ab Vers 1. Vielleicht kommen wir dann heute bis Vers 22. Das ist die Situation, als die junge Gemeinde, die vielleicht ein Jahr alt ist, das erste Mal in eine Konfrontation hineinkommt mit der bestehenden Führung des Volkes Israel, dem Hohen Rat. Und Petrus und Johannes haben diese Auseinandersetzung nicht gesucht, aber der Gemeinde ist es über die 2000 Jahre hinweg nicht erspart geblieben. Sie ist immer wieder konfrontiert worden. In Vers 1 heißt es: Während Petrus und Johannes zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann der Tempelwache und die Sadduzäer. Die Verdross, dass sie das Volk lehrten und verkündigten in Jesus die Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Die Situation war ja, Petrus und Johannes gehen in das Tempelgelände hinein, haben vom Heiligen Geist her die Führung, diesen gelähmten Mann, der schon über 40 Jahre alt ist und von Geburt an gelähmt war, den zu heilen. Gott wirkt dieses Wunder. Der Mann springt im Tempelgelände herum, Spektakel groß, und die Menschen, die gerade im Tempelgelände sind, strömen natürlich zusammen, die wollen wissen, wie das zustande gekommen ist. Und Petrus und Johannes beginnen aufgrund dessen dann zu predigen. Und das hatten wir beim letzten Mal schon gesehen. Und jetzt sind sie am Predigen. Und plötzlich, während sie predigen, kommen einige der Führer aus dem Hohen Rat und packen sie und verhaften sie, setzen sie gefangen. Das sind drei Gruppen genannt hier: die Priester, der Hauptmann, die Sadduzäer. Die Priester, so hat jemand gesagt, die stehen hier eher für die religiöse Intoleranz. Der Hauptmann der Tempelwache steht für die politische Anfeindung. Die Sadduzäer für die rationalistisch begründeten Unglauben. Die Sadduzäer waren ja, nicht alle Priester waren Sadduzäer, aber von der Lehre her, aber doch viele. Und die haben ja die Auferstehung der Toten zum Beispiel, also die Auferstehung des Leibes aus den Toten, haben die abgelehnt. Das haben die nicht geglaubt, insgesamt auch nicht, dass es himmlische Wesen gibt, die Gott geschaffen hat. Und Spurgeon schreibt dazu, der ja auch sehr angegriffen worden ist während seiner Dienstzeit über viele Jahre hinweg. Zu dem Zeitpunkt ist diese liberale Lehre, Bibelkritik sehr groß geworden, die bis heute ihre Blüten an allen Universitäten in Deutschland treibt. Die Sadduzäer, so schreibt er, waren bekanntlich die Bibelkritiker, die Liberalen, die modernen Theologen, die Vordenker dieser Zeit. Wenn sie nach bitterem Spott, nach Sarkasmus und Grausamkeit suchen, so kann ich ihnen diese Leute, die Gottes Wort nicht so genau nehmen, empfehlen. Sie geben sich jedem gegenüber ausgesprochen liberal, außer natürlich gegenüber denjenigen, die die Wahrheit vertreten. Für diese haben sie einen ungeheuren Vorrat an konzentrierter Bitterkeit übrig, die Wermut und Galle bei weitem übertrifft. Sie sind so liberal gegenüber ihren Irrlehre verbreitenden Brüdern, dass ihnen kein bisschen Toleranz mehr für die Evangelikalen übrig bleibt. Soweit Spurgeon, der darin eine Parallele sieht von den Sadduzäern zu den heutigen bibelkritischen Theologen. Wie gesagt, an einer Universität hast du heute keinen Platz mehr, wenn du ein Bibelgläubiger bist. Da kommst du nicht mehr hoch. Und diese Führer nehmen es den Aposteln sehr übel, dass sie das Volk lehrten. Sie waren nämlich der Ansicht, dass das ihr alleiniges Privileg sei. Und dann waren sie natürlich auch aufgebracht, dass die Apostel in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Wie gesagt, die sadduzäische Lehre hat es strikt abgelehnt. Und dann war es natürlich auch klar für diese führenden religiösen und politischen Führer, wenn dieser Jesus wirklich aus den Toten auferstanden war, dann hatte der Hohe Rat ein großes Problem. Dann wäre dieser Jesus, den sie wenige Zeit vorher gekreuzigt hatten, tatsächlich der verheißene Messias. Und sie hätten es nicht erkannt und sie hätten ihn gekreuzigt. Und das Problem wäre nicht nur das, sondern sie hätten noch das Problem, dieser Messias ist plötzlich wieder lebendig. Der kann also wirklich immer noch wirken und gefährlich werden. Ihnen gefährlich werden. Und wenn dieser Jesus, der diesen Mann da geheilt hat, wenn der wirklich lebendig ist, wenn er der Messias ist, dann wäre natürlich die Konsequenz, dass auch der Hohe Rat sich diesem Messias unterordnet. Dann wäre die Konsequenz, dass die Apostel die neuen Leiter Israels wären. Das war denen klar. Wenn du in Machtposition bist, dann bist du instinktiv darin sehr scharfsichtig, wer deine Macht gefährden könnte. Das umreißt du sofort, was da los ist, und du siehst diese Gefahren und die müssen beseitigt werden. Dann heißt es ab Vers 4, aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Hier sehen wir eines, was sich immer wieder zeigt, und es geht nicht anders. Es muss verkündigt werden, dass Jesus der Herr ist. Und die Menschen, die das Wort hören, können sich entscheiden, dann Jesus anzunehmen oder abzulehnen. Und die, die Jesus als ihren Herrn annehmen, die gläubig werden, die ihr Leben ihm anvertrauen, die lassen sich dann auf den Namen Jesu Christi taufen, die bekennen dadurch öffentlich, dass sie ihm gehören. Und dann lassen sie sich in die Gemeinde einfach mit ihrem Leben ganz praktisch einfügen. Sie leben mit den anderen Gläubigen zusammen. Sie fangen an, Beziehungen zu leben und zu bauen, machen ihre Häuser auf, teilen mit den anderen ihr Leben. Das ist die Reihenfolge. Und dann bringen sie auch ihre Gaben und Begabungen ein, wachsen in Dienste hinein. Aber das ist so die gesunde und auch unumgängliche Reihenfolge. Ohne Verkündigung kommt niemand zum Glauben. Ohne Glauben kann niemand getauft werden. Und es kann niemand in die Gemeinde Jesu kommen, wenn er nicht gläubig geworden ist. Und hier möchte ich die Jahreslosung mit einbringen für 2022, die aus Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 27 kommt. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus nimmt jeden Menschen an. Er nimmt jeden Menschen an als Sünder, weil er für ihn am Kreuz gestorben ist und die Sünde beseitigt hat, die Strafe getragen hat. Deswegen nimmt er auch diese vielen tausend Männer an, die dazugehört haben. Wir wissen nicht genau, aber die Gesamtzahl, glaube ich, wird hier dann genannt von der Gemeinde. Es sind dann nach dieser Predigt so viele gläubig geworden, dass die Gemeinde zu dem Zeitpunkt schon dann 5000 Männer zählt mit ihren Familien dazu. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie groß die Gemeinde schon war. Hier dieses Wort aus Johannesevangelium, diese Jahreslosung für dieses Jahr, die zeigt einfach, dass jeder umkehren darf. Es wird keiner hinausgestoßen von Jesus, egal wie er kommt. Das sind ja diese Zuhörer hier, denen der Petrus und der Johannes noch wenige Minuten vorher predigen und sagen, ihr seid mit Schuld, dass der Messias gekreuzigt worden ist. Aber genau die werden gläubig und werden vom Herrn Jesus angenommen. Also darfst auch du so zu Jesus mit deiner Schuld kommen. Er wird dich nicht hinausstoßen, nie und nimmer. Jeder darf umkehren und jeder kann umkehren. Diese Erwählung, die hier in diesem Vers zum Ausdruck kommt, wenn der Jesus sagt, alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Das bedeutet, Gott weiß von Anfang an, wer zu ihm kommen wird. Aber das heißt nie, dass er jemanden ausschließt. Sondern in der Erwählung ist immer dein freier Wille mit eingeschlossen. Jeder kann sich für Jesus entscheiden. Jeder. Ab Vers 5. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem. Auch Hannas, der hohe Priester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die vom Geschlecht der hohen Priester waren. Und sie stellten Petrus und Johannes in die Mitte und fragten sie, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch er gesund geworden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk kundgetan, im Namen Jesu Christi des von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie gerettet werden sollen. Petrus sagt sofort: Wir stehen jetzt vor euch, nicht weil wir was Böses getan haben, sondern weil wir was Gutes getan haben. Das ist nicht unwichtig. Denn politische Autorität soll das Gute fördern und das Böse bestrafen. Damit ist schon gesagt durch Petrus, ihr habt kein Recht, uns zu bestrafen. Wir stehen wegen einer Wohltat vor euch. Die Antwort, die sie dem Hohen Rat geben auf die Frage, durch wen habt ihr denn das gewirkt? Wir haben das genau durch diesen Jesus, den Messias, gewirkt. Der hat diesen Menschen geheilt. Und wiederum, warum muss jetzt Petrus das unbedingt bringen, ja? Den ihr gekreuzigt habt. Das hätte er ja weglassen können. Nein, das können wir nicht weglassen. Wir können nie weglassen, wenn Unrecht geschieht, das auch zu benennen. Das muss denen gesagt werden, die es tun. Und wenn ich es mache, muss es mir gesagt werden, weil nur dann weiß ich auch, dass es notwendig ist, dass ich umkehre. Wenn ich nichts Böses getan habe, dann brauche ich auch nicht umkehren. Dann brauche ich auch nicht die Gnade dieses gekreuzigten Jesus. Und Petrus sagt nicht nur, den ihr gekreuzigt habt, sondern er fügt auch noch eine Prophetie hinzu, die jetzt erfüllt worden ist. Hätte er nicht machen müssen. Warum gießt der Petrus jetzt noch Öl in das Feuer rein? Weil er klar sagen will, was hier geschehen ist, das hat Gott schon vorher gesagt. Gott wusste schon, dass das genau so geschehen wird und dass das leider durch euch durchgeführt worden ist. Aber Gott wusste es. Diese Prophetie hat sich erfüllt. Gott wusste alles schon im Voraus. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Natürlich haben die sofort gewusst, wer die Bauleute sind, nämlich sie, die den Eckstein verworfen haben, den Messias. Jesus ist das Fundament der Gemeinde und er ist sozusagen auch gleich der Abschlussstein. Wenn ihr euch so einen großen Torbogen vorstellt, wie man früher, solange es nicht Stahlbetonbauten gab, hat man die Bögen ja dadurch letztlich in Stabilität gebracht, dass der Abschlussstein, ja, der hält die ganze Spannung, ja, der oben im Bogen drinnen sitzt oder bei Brückenbögen, alte Brücken. Wenn du diesen einen Stein rausnimmst, fällt der ganze Bogen sofort zusammen. So ist Jesus der, der alles zusammenhält. Und auf der anderen Seite gibt es auch das Bild, er ist das Fundament der Gemeinde. Anfang und Ende. Alpha und Omega ist Jesus. In Epheserbrief Kapitel 2, Vers 19 bis 22 heißt es darüber: So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, er spricht es zu uns, zu den Heiden, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selber der Eckstein ist, in dem alles zusammengefügt wird. Also Jesus ist dieser Eckstein, dieser Abschlussstein. Und wie gesagt, er ist auch das Fundament. Gibt es auch eine Stelle dafür. Kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht alle Stellen bringen, wo als Eckstein und Grundstein dargelegt wird. Aber das bringt Petrus und sagt es diesen politischen und religiösen Führern des Volkes Israel, dass sie diese Bauleute sind, die den Messias verworfen haben. Aber er sagt es ihnen im Grunde, A, damit sie verstehen, dass letztlich das Desaster schon eingeplant war. Gott ist es nicht sozusagen jetzt unmöglich weiterzugehen. Er wusste, das geschieht so und es gibt auch einen Weg nach vorne, auch für diese politischen Führer. Für sie ist jetzt auch die Herausforderung, vor ihnen steht die Entscheidung, ob sie diese Botschaft von diesem Jesus, den sie gekreuzigt haben, annehmen, dass er der Messias ist, durch den dieser Mensch geheilt worden ist, oder nicht. Sie haben genauso die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen und umzukehren. In Vers 13 geht es weiter. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Petrus, heißt es, hat mit Freimut diesen Führern die Botschaft dargelegt, hat sie in gewisser Weise auch auf das Wort Gottes hingewiesen. Es ging gar nicht anders. Er musste sie damit konfrontieren, damit sie den Weg kennenlernen können und wissen, wo ihre Position gerade ist. Nämlich, sie sind gerade noch auf der falschen Seite. Aber sie können die Seite wechseln. Aber dieser einfache Petrus und dieser einfache Johannes, wir wissen ja, dass sie von Galiläa gestammt haben, das war für die Menschen aus Jerusalem und Judäa schon mal grundsätzlich zu dem Zeitpunkt eher minderwertig. Ja, selbst wenn sie auch Juden waren, das war kein Zweifel, aber aus Galiläa kommt nichts Gescheites. Ja, das war so ein bisschen das Motto. Aber trotzdem sehen Sie, welche Vollmacht diese beiden haben. Was durch diese Männer geschehen ist, das ist ja unmöglich. Ja, das kann kein Mensch tun, also muss Gott mit ihnen sein. Das geht gar nicht anders, das war ihnen auch klar. Nicht, dass sie sich darüber gefreut haben, leider nicht, aber sie mussten es letztlich anerkennen. Das ist eben, was der Heilige Geist in den Gläubigen wirkt, liebe Geschwister, auch in dir, auch in mir. Wir brauchen uns nicht vorher Gedanken machen, wenn wir mal in so eine Konfrontation kämen. Verlass dich drauf, zu dem Zeitpunkt wird der Heilige Geist dir in den Sinn geben, was du sagen sollst. Das hat sich seit 2000 Jahren bewährt. Und es waren so viele von unseren Brüdern und Schwestern schon in dieser Situation. Das können wir uns zahlenmäßig oft gar nicht vorstellen. Es ist uns nicht so bewusst, weil wir in einer Phase aufgewachsen sind, in der wir das in unserem Land nicht kannten. Was aber durchaus wieder passieren kann. Die Geschichte unseres Landes ist von mehr Totalitarismus geprägt als von Freiheit. Die Gemeinde Jesu ist ungefähr 1600 Jahre lang in unserem Land unterdrückt worden. Vom Anfang oder sagen wir schon gegen Ende des Römischen Reiches, bis das Papsttum sich etabliert hatte, dann durch die katholische Kirche von ungefähr 400 ab, bis ungefähr Napoleon aufgetreten ist, war es unmöglich, offiziell Gemeinde zu bauen. Unmöglich. Es sind Millionen von Menschen umgebracht worden, weil sie das versucht haben. Und dann gibt es ungefähr seit 1806 durch Napoleon, einen Franzosen, das hatten nicht die Deutschen bewirkt, eine Trennung von Kirche und Staat. Ist nicht ganz komplett gemacht worden, aber immerhin. Und erst infolge von dem hat sich bei uns nach und nach die bürgerliche Freiheit gesetzlich etabliert, dass offiziell Bibelgläubige Gemeinden gründen dürfen. Diese Freiheit haben wir, grob geschätzt, 150 Jahre von einer Geschichte von ungefähr 1600 Jahren in unseren Breiten. Um euch nur zu zeigen, verlasst euch nicht zu sehr darauf, zu meinen, wir leben immer in dieser Freiheit. Ich wünsche es mir, aber die Geschichte ist eine andere. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Da hießen sie sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und berieten miteinander und sprachen: Was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreise unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu verkünden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Das Zeichen der Heilung ist zu offenkundig und deswegen können sie aus ihrer Sicht leider es nicht leugnen. Sie würden es leugnen. Sie würden das Faktum leugnen. Fakten überzeugen Gegner des Evangeliums nicht, sondern man leugnet diese Fakten, wenn es möglich ist. In der Situation war es ihnen nicht möglich, weil es zu offenkundig war. Also mussten sie irgendwas anderes sich einfallen lassen, um die Sache zu beseitigen. Sie drohten ihnen Gewalt an und sie dürfen nicht mehr diesen Namen Jesu verkündigen. Dieses Zeichen, das durch den Geheilten geschehen ist, das auf Gott hinweist, dass die Apostel im Namen Gottes unterwegs sind, dass dieser Jesus der Messias ist. Was ist denn dein Zeichen und mein Zeichen, was bei uns geschehen ist? Ich möchte es euch wiederum wirklich ins Gedächtnis rufen. Gott lebt in dir, seitdem du dein Leben Jesus anvertraut hast, durch den Heiligen Geist. Das ist dein Zeichen. Davon kannst du zeugen und reden. Davon kannst du sagen, Gott ist in mein Leben hineingekommen. Und wenn du nicht mehr sagst, aber das kann schon alleine jemanden zum Nachdenken bringen. Und vielleicht kommt er dann auch bei Gelegenheit mit einer Frage und du kannst ihm weiterhelfen. Ich Der Apostel Paulus schreibt dazu, wie wir sozusagen, einfach weil Christus in uns wohnt und weil wir miteinander leben, und dazu möchte ich noch mehr ermutigen, zu diesem Zusammenleben, dass wir darin auch weiter voranschreiten. Im 2. Korintherbrief sagt der Apostel Paulus, Kapitel 2, Vers 15, denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die errettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Einfach je nachdem, wie jemand sich zu diesem Jesus, den du sozusagen, der sich durch dich zeigt, wie er sich dazu positioniert, dann bist du für ihn ein Zeuge, Wohlgeruch zum Leben oder zum Tod. Ja, es ist natürlich so, dieses Problem, was der Hohe Rat hat, es gibt immer wieder Mittel, um Gläubige zum Schweigen zu bringen oder sie schlecht zu machen oder wie auch immer. Eine ganz gängige ist die Etikettierung. Man befasst sich nicht mit deinen Inhalten, sondern man sagt einfach nur, du bist schlecht. Du bist böse. Die Etikettierung heißt dann zum Beispiel das ganze Mittelalter hindurch, es gab immer Gläubige wie dich und mich, immer. Aber viele haben es heimlich sich nur treffen können und viele mussten auch ihr Leben dafür lassen. Aber was hat man zu denen gesagt? Die haben wunderbar gelebt. Es gibt Quellen. Die Quellen stammen meistens von ihren Feinden, aus katholischer Sicht aufgeschrieben. Aber selbst da leuchtet oft durch, wie gut die gelebt haben. Also das konnte man nicht leugnen, wie gut die gelebt haben. Also was hat man gesagt? Etikettierung. Das sind Wölfe in Schafspelzen. Ja. Also die tun nur so aus, aber insgeheim sind sie eigentlich Wölfe. Ja. Das ist Etikettierung und dieses Schema wird immer wieder angewandt bis heute. Damit es nicht einreise unter dem Volk, also die Leute, die hohen Priester hier und wer da alles beteiligt war in dem Hohen Rat, die hatten natürlich die große Sorge, jetzt sind schon so viele Anhänger, 5000 Männer, die wussten vielleicht nicht die genaue Zahl, aber die wussten natürlich jetzt schon gewaltige Aufruhr in Jerusalem und Umgebung. Damit es nicht weiter einreise unter dem Volk. Was ein Herrscher braucht, ist ein Volk. Wenn das Volk die Seiten wechselt zu anderen Leitern, aus ihrer Sicht, dann ist deine Macht nur noch nichts mehr, versteht ihr? Du brauchst Untertanen. Wenn die nicht mehr da sind, selbst wenn sie vielleicht sichtbar da sind, aber in dem Herzen nicht mehr da sind, dann ist das schlecht für dich. Die ganze Sorge geht letztlich darum, die Menschen abzuhalten davon, dass sie diesen Aposteln weiter irgendwo zuhören und die Seite wechseln. Wenn das Volk weg ist, dann ist die Macht weg. Wenn die Macht weg ist, ist auch der Wohlstand weg. Und dann herrschen vielleicht andere über mich. Das ist ganz einfach die große Furcht. Also müssen der Machterhalt muss gewährt bleiben mit allen Mitteln, in diesem Fall eben, dass man die Fakten leugnet, dass man ein Themenverbot erlässt. Dieses Thema Jesus, das wird nicht mehr ausgesprochen. Ja, wer davon spricht, der muss sich im Klaren sein, der wird hart bestraft. Vers 19. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Dieser einfache Fischer, Petrus und Johannes, welchen Freimut bewirkt der Heilige Geist in ihnen? Welche Weisheit! Sie stellen einfach eine rhetorische Frage, ja? Also es war jetzt keine offene Frage, das war von Petrus eine rhetorische Frage, urteilt selbst. Aber er wirft ihnen den Ball zu und sagt: Ich brauche es euch doch gar nicht sagen. Urteilt doch selbst bei euch, ja, ob hier Gott am Werk ist oder nicht. Ihr wisst ganz genau, dass das nur Gott tun konnte, diesen Mann zu heilen. Und sie sagen: Wir sind Augenzeugen und wir haben einen Auftrag von Gott. Wir haben einen Auftrag von Jesus, diesem Messias, den ihr gekreuzigt habt. Und dieser Auftrag ist höher als eure Autorität. Seit 2000 Jahren schweigen Gläubige nicht, Jesus zu verkündigen, Gemeinde zu bauen, trotz größter Lebensgefahr. Und liebe Geschwister, es gibt heute, jetzt wo wir hier frei sitzen, noch frei sitzen, lasst mich das sagen, ich bin nicht so überzeugt, dass das auf Dauer bleiben wird. Aber es gibt jetzt in vielen, vielen Ländern der Erde Geschwister, die sich jetzt gerade heimlich treffen müssen, die Angst haben müssen, vielleicht ist ein Spion unter uns. Vielleicht sind wir in einer Stunde schon im Gefängnis. Ich sage das deswegen, vielleicht ist dir unangenehm, aber ich sage das so, weil es so ist. Das Evangelium ist selten in Freiheit verkündigt worden. Und dort, wo es die Freiheit hat, da sollten wir diese Zeit auch nutzen. Lasst uns diese Zeit nutzen, liebe Geschwister. Die Freiheit, die wir haben, das Evangelium zu verkündigen und Gemeinde zu bauen. Ich habe das schon vor 30 Jahren der Gemeinde damals gesagt, die ich damals in Vorheim geleitet habe. Lasst uns diese Freiheit nutzen. Denn was wir jetzt bauen, das, davon können wir nachher besser leben, wenn die Not da wäre. Ich hoffe es nicht, aber lasst es uns tun. Und dieser Petrus sagt: Ihr wisst es selbst, urteilt selbst, wir müssen Gott mehr gehorchen als euch. Gilt es jetzt nur, wenn es darum geht, Jesus zu verkündigen? Es gilt immer, wenn es um Wahrheit und Gerechtigkeit geht. Aber natürlich gibt es hier eine Priorität. Nicht für jede Gerechtigkeit und Wahrheit lohnt es sich, die Konfrontation zu suchen. Aber alles, was von Gott ist, was gerecht und wahr ist, müssen wir auch als solches begrüßen und eigentlich kritisieren, wenn es nicht eingehalten wird, egal von wem. Aber natürlich werden wir das nicht immer und überall tun. Aber je höher die Priorität ist, im Letzten, wenn es darum geht, Jesus zu verkündigen, dann müssen wir sagen: Nee, wir haben einen höheren Auftrag. Der steht über euch, unser Herr. Genau das tut Petrus und Johannes hier. Was ist, wenn uns verboten würde, dass wir uns versammeln dürfen als Gemeinde, wie es in vielen Ländern der Erde der Fall ist? Sagen wir dann, ja, ist ja recht so. Die Christen versammeln sich unter Lebensgefahr, weil sie das brauchen. Wir können nicht alleine auf Dauer überleben. Und Christen, die sich versammeln, sind auch immer trotz alledem ein Zeugnis für ihre Freunde, Bekannten, die sie vielleicht heimlich mit einladen. Das ist natürlich alles immer Risiko verbunden. Aber Versammlungsverbote gibt es en masse in vielen Ländern der Erde. Und deswegen gibt es viele Untergrundkirchen. Und wenn du dich persönlich mal mit Menschen unterhalten hast, die das durchlebt haben, wie real das ist. Ich habe mit iranischen Christen zu tun gehabt. Das ist nicht lustig. Das ist wirklich, wenn du immer Angst haben musst, nur weil du zu Jesus betest, mit anderen zusammen die Bibel liest, dass du verhaftet wirst, dass du gefoltert wirst. Aber sie tun es trotzdem. Ja. Wie gesagt, es gibt eine Priorität und da muss jeder letztlich selber sich entscheiden, wo und wann er sagt Nein. Da ist mir der Auftrag Gottes wichtiger. Ja. Aber als ganze Gemeinde haben wir auf jeden Fall einen Auftrag, Jesus zu verkündigen, Gemeinde zu bauen, Menschen zur Umkehr zu rufen, Menschen helfen, nachzufolgen, Gemeinschaft zu leben. Das können wir uns nicht verbieten lassen, weil Jesus uns den Auftrag gegeben hat, es zu leben. Ja, es ist nicht so lange her, da hat mein Großvater väterlicherseits in dem kleinen Rahmen, den er hatte, Widerstand geleistet, 1933 schon. Der hat schon sehr schnell gesehen, was da auf uns zukommt. Da haben andere noch laut gerufen oder geschwiegen, damit man halt gut durchkommt. Da ist mit der Machtergreifung Hitlers selbst in den einfachsten Dörfern sehr schnell das Kreuz von der Wand in den Schulklassen abgehängt worden. Auch in dem kleinen Hallendorf, wo ich herkomme, vielleicht 700 Einwohner zu dem Zeitpunkt, gab es nur eine Schule, ein Klassenzimmer, glaube ich, sogar nur, oder waren es maximal zwei. Und der Lehrer war gleich der Obernazi im Dorf, gleichzeitig Organist in der katholischen Kirche. Aber mit der Machtergreifung, von einem Tag auf den anderen, hat er nicht mehr die Orgel gespielt. Er wollte nicht mehr. So schnell kann das gehen. Das hat mir mein Vater erzählt, er hat mir viel erzählt. Und sein Vater, mein Opa, die haben gesagt, das Hitlerbild, was jetzt anstelle von dem Kreuz da hängt, das wollen wir nicht haben. Und er ist mit noch zwei, drei mutigen anderen Katholiken, denen ihr Glaube wirklich was bedeutet hat, in die Schule. Und sie haben über das Hitlerbild das Kreuz zurückgehängt. Das war schon 1933. Bei anderer Gelegenheit wurde das ganze Dorf verpflichtet, sich an einem Punkt zu sammeln. Und dort wurde der erste Radio, wie haben die Dinger geheißen, da gab es ja Volksempfänger. Volksempfänger wurde da aufgestellt, mitten im Dorf, weil der Führer sprechen wird. Und jeder musste dort sein. Aber mein Opa war nicht dort. Und noch ein paar von diesen tapferen Männern Die haben in unserem Haus unterm Dach einen Kurzschluss gebaut. Und dann war der Volksempfänger leise. Aber das war Lebensgefahr. Mein Opa ist zweimal im Gefängnis gewesen und war auf dem Weg nach Dachau. Zweimal. Und das wegen seines Glaubens. Er war nicht so biblisch begründet wie wir, aber er wusste, dass es Gott gibt und er wollte diesem Gott dienen. Und nicht dem Hitler oder irgendeinem anderen, der sich als Messias ausgibt. Da muss sich jeder überlegen, wie er mit solchen Situationen umgeht. Meine Großmutter mütterlicherseits, auch eine gute Katholikin, in Kirch-Ehrenbach, im Fränkischen auch, hat dann Front Leichnam, war auch wohl in den Anfangsjahren der Nazizeit an Front Leichnam die Fähnchen an den Fenstern rausgehangen, wie sonst auch, gelb-weißen katholischen Fähnchen. Kennt ihr die? Hat man die Häuser geschmückt, weil die Prozession durchs Dorf ging. Aber es war nicht mehr erlaubt, die Fähnchen rauszuhängen. Was man noch raushängen durfte, war eine große Nazi-Fahne. Meine Oma hat gesagt, das macht sie nicht. Sie hat schön ihr Haus geschmückt mit den gelb-weißen Fähnchen. Plötzlich wurde das, was man vielleicht Jahrzehnte vorher selbstverständlich gemacht hat, zum Bekenntnis. Und deswegen ist sie verhaftet worden. Dann heißt es in Vers 21, da drohten sie ihnen und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Es blieb ihnen das Drohen und Strafen, aber sie konnten in dem Fall die Fakten nicht leugnen, weil es zu offenkundig war, sie hätten es gerne geleugnet. Wenn ohne Straftat ein Staat einen Menschen in irgendeiner Weise bestraft, dann ist es ein Zeichen von Totalitarismus. Ein Staat darf nur das Böse bestrafen. Nicht eine andere Meinung und schon gar nicht, wenn er was Gutes getan hat. Ich möchte euch ermuntern, liebe Geschwister, seid wachsam. Lebt in enger Gemeinschaft mit dem Herrn und mit dem Wort Gottes und mit Geschwistern. Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Das heißt einfach, lasst den Heiligen Geist in eurem Leben lebendig. Seid in Zwiesprache mit dem Herrn. Und lebt in Gemeinschaft miteinander. Ich weiß, es ist nicht immer so einfach, aber ich will euch ermuntern, sucht euch Geschwister hier, mit denen ihr euch in einer gewissen Regelmäßigkeit auch im Kleinen trefft. Das ist, wenn wir Freiheit haben, das Evangelium zu leben, sehr wertvoll und wichtig, dass wir uns geistlich einander unterstützen, füreinander beten, unsere Sorgen miteinander teilen, unsere Freuden miteinander teilen. Aber es kann dann auch wichtig sein, wenn wir in Bedrängnis sind. Das ist nicht der einzige Grund, versteht ihr, warum wir Gemeinschaft leben. Der Heilige Geist führt in Gemeinschaft, sei es in Freiheit, sei es in Bedrängnis. Aber lasst uns das ins Auge fassen, dass wir einfach wissen, Gott stellt mich mit den Brüdern und Schwestern zusammen. Und wir als Gemeinde, wir haben auf jeden Fall es auf dem Herzen, dass wir Menschen es ermöglichen, Heimat zu finden, Jesus kennenzulernen und in Jesus Gemeinschaft mit anderen Brüdern und Schwestern zu leben, Heimat zu finden hier in dieser Region, ich sage jetzt mal im unteren Illertal. Wir sind da offen dafür, dass Menschen dazukommen, seien sie gläubig oder noch nicht gläubig. Und ich möchte euch auch einladen, überlegt, wo ihr Schritte tun könnt, einfach Gemeinschaft untereinander zu fördern und zu leben. Wir werden es noch sehen, weiter in der Apostelgeschichte, wie die ersten Gläubigen das gemacht haben. Manches leben wir ja auch schon, aber es liegt uns im Ältestenkreis am Herzen, euch darin zu fördern, zu ermuntern. Vielleicht auch das, dein Haus für Christus, deine Wohnung für Christus. Es ist gut, wenn wir uns in unseren Häusern treffen und Leben miteinander teilen. Amen.